Ein letztes Mal Formel 1 und damit auch ein letztes Mal Formel 1 Pitcast fürs Jahr 2023. Die neue Ausgabe von Pitwalk von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift ist gerade draußen, wird an diesem Freitag auch im gesamten deutschsprachigen Raum in den Handel kommen, nachdem alle Abonnenten und Vorabbesteller die neue Pitwalk schon haben. Und Inga Stracke, die in eben dieser neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk ein großes, fesselndes Psychogramm über das Phänomen des Formel-1-Jahres, über Fernando Alonso, verfasst hat. Die war am vergangenen Wochenende noch in Abu Dhabi beim Saisonfinale der Königsklasse. Ist gerade frisch zurück aus der Wüste mit allen Eindrücken, die man so mitbringen kann, wenn man von 35 Grad und gleißendem Sonnenschein in den plötzlichen Wintereinbruch Deutschlands kommt. Inga Stracke hat natürlich sehr genau beobachtet, wie Max Verstappen ein weiteres Mal gewonnen hat, hat aber mit Sicherheit auch ganz genau hingeguckt, wie dieser harte, heiß umkämpfte Zweikampf um WM-Endrang 2 zwischen Mercedes und Ferrari ausgegangen ist. Und da gibt's eine ganze Menge von zu erzählen. Also Inga, fangen wir gleich an mit dem Üblichen, dass wir aus dem Weg räumen. Max Verstappen hat mal wieder gewonnen.
Max Verstappen hat mal wieder gewonnen. Es war nicht ganz so mega überlegen, aber das Rennen, das war für mich mega spannend, weil es wurde gerechnet und es wurde bei den Ingenieuren gerechnet. Es wurde im Auto gerechnet. Charles Leclerc hat während des Fahrens hin und her überlegt, was er jetzt tun könnte, um zum Beispiel, ich glaube, Lando Norris war es, zu helfen oder Piastri, damit quasi Ferrari diesen Vizetitel der Teams gewinnt und nicht Mercedes. Das war extrem spannend, ein Schachspiel auf vier Rädern sozusagen. Und das hat für mich das Rennen ausgemacht.
Der Kampf um Platz 2 in der Weltmeisterschaft war in der Tat das Filetstück in diesem Rennen, das Bürgermeisterstück, um es im Schlachterjargon zu sprechen. Ganz vorne hat Max Verstappen seinen Gegnern eine Strategie aufgezwungen, die diejenigen sofort um alle Chancen gebracht hat. Es gibt zunächst einmal eine sehr aggressive Startattacke von Charles Leclerc im Ferrari gegen Max Verstappen. Diesen Angriff kann Verstappen noch abwehren. Da überfrachtet er zunächst einmal seine Reifen, hat kurz Graining, also Körnen, kann dann allerdings den betroffenen Reifen wieder freifahren und danach sein Tempo und damit auch die Reifen gleich mit so von der Spitze aus kontrollieren, dass er letztlich seinen zweiten Stopp um 6 oder 7 Runden später einlegen kann als all seine Jäger. Und damit baut Max Verstappen im Schlussturn seinen Vorteil und seinen Vorsprung mit dem letzten Reifensatz noch weiter aus, sodass er ein weiteres Mal überlegen gewinnt. Eigentlich standen alle Zeichen auf nur einem Stopp, doch die Verfolger haben gleich in der Anfangsphase so angegast, dass auch sie 2 Stopps gebraucht haben, genauso wie Max Verstappen das versucht hat oder von Anfang an ihnen quasi aufgezwungen hat. Und damit war der Kampf um den Sieg eigentlich schon relativ schnell gegessen.
Ja, ich glaube, dass wir haben uns ja alle gefreut auf ein Startduell Verstappen gegen Leclerc, aber das hat nicht ganz so geklappt. Leclerc hat angegriffen, kam aber nicht vorbei und damit war eigentlich die Sache sozusagen schon erledigt. Nichtsdestotrotz hatten wir mit Yuki Tsunoda einen neuen Rennführenden. Das ging natürlich auch um die Boxentaktik, aber es hätte ja auch aufgehen können bei einigen. Auch Valtteri Bottas hat ja sehr gepokert, dass dann vielleicht auch irgendwie ein Safety Car kommt und er mit seinem extrem späten Stopp davon profitieren kann. Und Verstappen, der wie tiefenentspannt der während des Rennens war, zeigt einen Funkspruch aus, na, das muss so Runde 38 gewesen sein, als Verstappen ganz sozial und entspannt an das Red Bull-Team gefunkt hat. Ihr könnt gerne bei Sergio zuerst Reifen wechseln, wenn ihr wollt. Ihr müsst mich nicht zuerst dran nehmen.
Und jener Sergio Perez, nämlich sein Teamkollege, war so ein bisschen das Zünglein an der Waage in diesem angesprochenen Kampf um Platz 2 in der Konstrukteursweltmeisterschaft zwischen Mercedes und Ferrari. Mercedes kommt als Tabellenzweiter in die Wüste. Ferrari wirft gleich einmal den Fehdehandschuh hin mit Charles Leclerc. mit einem starken zweiten Startplatz gegen Max Verstappen. Carlos Sainz hat sich irgendwie schon ein bisschen aus der Verlosung rausgenommen nach einem schweren Unfall im freien Training am Freitag. Danach hat Carlos Sainz nie wieder so richtig zu seiner Form gefunden. Leclerc Einzelkämpfer und das von dir angesprochene Rechenspiel, das entspinnt sich dann vor allen Dingen um die Folgen einer 5-Sekunden-Strafe, die Sergio Perez sich ausfasst nach einer Rempelei mit Lando Norris. Denn dadurch gibt es letztlich die Überlegungen, wie kann Charles Leclerc diese Perez'sche 5-Sekunden-Strafe so nutzen, dass er doch noch den Spieß im WM-Rennen umdreht. George Russell im einzig konkurrenzfähigen Mercedes kommt durch diese Strafe zunächst auf Platz 3 nach vorne. Und dann ist Charles Leclerc vielleicht eine Spur zu brav, eine Spur zu lahm, man weiß es nicht. Er hätte Russell mehr aufhalten müssen und dann hätte Perez seine Strafe wieder reingefahren, wäre in der Addition vor Russell ins Ziel gekommen. Letztlich geht es um ein einziges Sekündchen und hätte Perez das geschafft, vor Russell ins Ziel zu kommen, dann wäre jetzt Ferrari und nicht Mercedes der neue Vize-Weltmeister bei den Konstrukteuren. So allerdings wirkt es ein bisschen so, als hätte Charles Leclerc da alle Asse im Ärmel gehabt, aber die letztlich nicht ausgespielt in diesem Rechen- und Taktikschach.
Ja, so könnte man es ausdrücken, aber letztendlich ist es wahnsinnig knapp gewesen am Ende. Und das allein finde ich schon super spannend. Ich finde es richtig klasse, dass es bei den Konstrukteuren natürlich Red Bull mal vorne weggenommen. Die Überflieger, der Klassenprimus sozusagen, hatten ja 860 Zähler am Ende, während Mercedes 409 und Ferrari 406 hatte. Und dass es vorne einen gibt, der so wegzieht, aber dann diese beiden so hauchdünn diesen Vizetitel entscheiden, hat das Ganze für mich richtig spannend gemacht, finde ich.
Wo du gerade die Statistik mit Red Bull bemühst. Ich finde immer ganz lustig, einen zweiten Teil dieser Statistik auszugraben, nämlich die Tatsache, dass die Punkte, die Max Verstappen alleine ohne Sergio Perez für Red Bull gesammelt hat, dass diese Punkte alleine schon gereicht hätten, Red Bull zum Konstrukteursweltmeister vor Mercedes zu machen.
Absolut, in der Tat. 575 Punkte hat Max satt auf seinem Konto. Sein Teamkollege Sergio Perez, Vizemeister, zum ersten Mal übrigens, dass Red Bull auch diesen Titel geschafft hat in einer Saison mit Fahrer-WM, Team-WM und Vizetitel. Der hat nur, in Anführungszeichen, 285, Lewis Hamilton 234. Aber eben, wie du sagst, Max Verstappen 575 und ich habe es ja eben gerade gesagt, Mercedes 409, Ferrari 406. Also Max hätte weit über 100 Punkte mehr alleine als Mercedes als Team.
Und dann, wo wir bei Statistiken schon sind, wir haben ja immer wieder uns darüber gestaunt, wie liederlich Ferrari teilweise die Rennstrategie ausgearbeitet hat in diesem Jahr. Es gibt eine Rechnung, die sagt, Ferrari hat etwa 100 Punkte liegen lassen, ungefähr Pi mal Daumen, vielleicht auch 102 oder vielleicht auch nur 98. Also die 100 Punkte bummelig, die Ferrari verschenkt hat, aufgrund falscher Rechnungen, falscher Strategiespiele, nicht zuletzt auch der Rechenfehler jetzt hier von Charles Leclerc in diesem Duell mit Russell zugunsten von Sergio Perez, wie gerade erklärt. Diese 100 Punkte wiederum hätten dafür gesorgt, dass Ferrari dann Konstrukteurs-Vize-Weltmeister gewesen wäre. Das haben die Italiener also quasi selbst vergurkt.
Vergurkt haben sie damit aber, wenn du es so sagen willst, auch nicht nur diesen Ehrentitel, sondern vor allem ganz, ganz wertvolle Preisgelder, denn der Unterschied zwischen Vizetitel und Konstrukteursmeister, das sind Millionenbeträge im zweistelligen Bereich.
Ja, und die tun mit Sicherheit richtig weh, zumal es da ja auch nicht nur um das Preisgeld geht, sondern letztlich auch noch um die Art, wie oft und wie lange man im Windkanal arbeiten darf. Da allerdings hat dann Ferrari dadurch einen leichten Vorteil, denn je weiter vorne man in der Weltmeisterschaft klassiert ist, desto weniger Windkanalstunden werden einem von diesem leicht kommunistisch angehauchten Reglement ja zugestanden.
Kommunistisch angehaucht würde ich bei der Formel 1 jetzt mal irgendwie nicht in diesen Zusammenhang stellen, aber hängt ja auch an der 4, aber weil wir jetzt gerade bei den Zahlen sind, also bitte jetzt vorab, das was ich jetzt sage ist ohne Gewähr auf irgendwelche Richtigkeit, aber ich habe ein bisschen rumrecherchiert, Insgesamt ist es wohl über eine Milliarde Dollar, die unter den 10 Teams aufgeteilt wird. Angeblich bekommt der Sieger, also in dem Fall Red Bull, wohl mehr als 200 Millionen Dollar an Preisgeld. Und dann geht das sukzessive ziemlich drastisch dann runter. Der Schritt von 5 auf 4, also von 4 auf 5, so rum, ist auch noch ganz schön groß. Da geht's dann, also Platz 4 sind 100 Millionen. Wie gesagt, nicht bestätigt und nicht auf Zuverlässigkeit geprüft, aber es sind Zahlen, die, sagen wir mal, mehrfach genannt werden. Und Platz 5 der Teams sei dann, das ist ja dann die Hälfte sozusagen, 73, und dann geht es immer weniger und weniger. Aber Ferrari darf sich trotzdem nicht beschweren, denn Ferrari bekommt immer noch den Ferrari-Bonus.
Weil ja gesagt wird, die Formel 1 könne nicht ohne Ferrari existieren. Ob das so ist oder nicht, da kann man auch durchaus geteilter Meinung sein.
Ja, es würde auf jeden Fall die Farbe Rot fehlen. Es würde Flair fehlen und die Tifosi, die brauchen wir ja auch schon. Wie groß der Bonus ist, weiß ich nicht. Es gibt auch einen weiteren Bonus für Teams, die schon ganz lange dabei sind oder aber in den vergangenen 10 Jahren in den Top 3 der WM waren. Auch da gibt's wohl offenbar nochmal einen Bonus drauf.
Ferrari Bonus, Ferrari Malus, was weiß ich nicht alles. Carlos Sainz, hatte ich schon gesagt, war ein Totalausfall heute, aber auch, oder am Sonntag, aber auch Mercedes hatte letztlich nur ein Eisen im Feuer in diesem Kampf um WM-Platz 3, nämlich George Russell. Lewis Hamilton, ein Totalausfall. Er hat wegen der Temperatur der Reifen nie seinen extremen Bremsstil entfachen können an diesem Wochenende und viel Zeit jeweils am Kurveneingang verloren. Der wird froh sein, dass dieses Jahr und damit auch das Malefiz-Modell von Mercedes endlich vorbei ist.
Ja, ich habe mit Lewis gesprochen, mehrfach am Wochenende. Ich habe ihn gefragt zu Beginn des Wochenendes, was ihn denn am Sonntagabend happy machen würde. Und da war er noch guter Dinge und guter Laune, hat mich angegrinst und hat gesagt, ja, ein Sieg, das würde mich richtig happy machen, wird natürlich schwer. Und als ich ihn dann am Sonntag gefragt habe, sage ich, Lewis, du am Samstag nach der Quali habe ich gesagt, du hast gesagt, du wirst dich über den Sieg freuen, aber so mit den Quali-Plätzen wird das schwierig. Was ist denn drin? Na, da war er schon ganz niedergeschlagen, hat ganz ruhig, ging leise, dann wird ja die Stimme immer ganz leise bei ihm und auch die Augen so ein bisschen nicht, ja, einfach, man sieht in den Augen an, dass er, der ganze Lewis, traurig ist. Und dann sagte er schon, also Sieg, das ist nur über ein Wunder zu schaffen und ein Wunder ist hier in der Wüste einfach nicht zu schaffen. Und dann am Sonntag habe ich ihn gefragt, ob er denn jetzt happy sei, weil sein Team ja Rang 2 der Konstrukteure geschafft habe. Sagt er, ja, ich freue mich natürlich für alle in der Fabrik und im Team, aber happy kann ich über dieses Ergebnis nicht sein.
Nein, man darf ja auch nicht vergessen, er war einer der frühen Warner in diesem Jahr. Er hat schon bei den ersten Testfahrten noch vor Bahrain, schon beim ersten Shakedown gesagt, dieses Auto ist immer noch bockig und störrisch. Und er hat dann auch nachher sehr vehement in aller Öffentlichkeit darauf hingewiesen, im Team hätte man ja nicht auf ihn gehört. Man hätte ihm ja gesagt, das Auto sei jetzt ganz super toll und ein echter Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr. Und er hätte schon früh das Gefühl gehabt, das sei nun nicht so. Und letztlich sieht man ihn ja schon bestätigt in seinem vernichtenden Urteil über diesen Silberpfeil, diesen Schwarzpfeil, dessen Konzept ja im Laufe des Jahres umgebaut worden ist. Und ich kann euch jetzt schon verraten, in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, da gibt's die große Technikgeschichte, was denn Mercedes fürs Jahr 2024 geändert haben muss, um konkurrenzfähig zu werden. Denn da ist noch eine ganze Mehr an Zündstoff dahinter als das, was Lewis Hamilton jetzt schon gesagt hat. Und der hat sich ja wahrlich nicht zurückgehalten.
So ziemlich alles geändert, würde ich mal vermuten, oder?
Ja, 4 Räder braucht er schon noch und einen Motor auch.
Vielleicht wird er ja wieder Silber, vielleicht bringt das mehr Glück. Aber das hat ja Mercedes, hat ja auch Toto Wolff gesagt, da können wir mit einer Evolution nicht mehr arbeiten. Genau wie übrigens Alfa Romeo, die haben das Gleiche gesagt. Also Mercedes sagt, wir können mit keine Evolution, das gibt ein komplett neues Auto, anders geht das nicht. Und Lewis Hamilton sagte dann so, also zwischen den Zeilen sagte er dann noch, er sei schon happy, weil er jetzt quasi das Auto abstellen kann.
Das wollte ich gerade gesagt haben. Der wird froh sein, dass er dieses Auto erst einmal nicht mehr sieht und im Zweifel dann nur noch stehend in Brackley in der Fabrik. Es fand sowieso interessant. McLaren war zwischendurch im letzten Saisondrittel mal der große Gewinner mit dem ganzen Upgrade-Feuerwerk, das sie gezündet haben. Dann sind sie allerdings jetzt augenscheinlich gegen Saisonende doch wieder hinter Ferrari und hinter Mercedes zurückgefallen. Und McLaren, nach eigenem Bekunden, das schnellste Auto in schnellen Kurven, war hier nur überhaupt nicht imstande mitzuhalten gegen die großen drei.
Es war eine wahnsinnig interessante Saison. Also wenn wir jetzt kommen auf die Punkte gucken, McLaren Rang 4 der Konstrukteure mit 302 Punkten, also 104 Punkte hinter Ferrari, aber immerhin noch 22 vor Aston Martin. Und wenn du dann Aston Martin nimmst, die am Anfang der Saison als absolute Überflieger galten und völlig überraschend mit dem Alonso jedes Mal aufs Podium gefahren sind und wir ja schon von Alonso-Siegen gesprochen und geträumt haben, und die sind so abgefallen dann noch vor der Sommerpause sehr stark, dann haben sie sich zwischendurch immer mal wieder gerappelt, aber so richtig lief's nicht. Im Rennen war Alonso dann happy, hat mir tolle Antworten gegeben. Ich habe ihn mehrfach gesprochen am Wochenende, war gut drauf. Ich habe ihn gefragt, was denn so sein Geheimnis sei. Er hätte ja kaum Falten. Du weißt, ich habe das in der Geschichte ja auch
Ja.
thematisiert, in der Zeitschrift Pitwalk. Er hätte kaum Falten. Er würde vor Lebensfreude sprühen. Er sei extremst fit. Er würde nach anstrengenden Hitzerennen fitter wirken als viele der Youngster. Dann hat er mir so mit den Augen zugezwinkert und hat gelacht und hat gesagt, na ja, es ist einfach, mir geht's gut und es ist die Motivation. Und wenn das Auto gut ist und alles läuft, dann geht's mir gut und dann habe ich diesen Schwung.
Da sprichst du ein schönes Thema an. Fit, Augenringe, Falten, Runzeln, alles Mögliche. Nach Las Vegas, dem letzten Grand Prix, gerade mal eine Woche vor Abu Dhabi, haben ja viele gesagt, sie gehen auf dem Zahnfleisch. War es denn tatsächlich so extrem, dass es nicht mal mehr für Saisonkehr-Auspartys gereicht hat? Waren die wirklich alle platt?
Ja, absolut. Also ich habe noch nie ein so ruhiges, partyloses Abu Dhabi erlebt. Normalerweise auch auf den Yachten überall. Auch die Fans. Also es war schon viel los, aber es war nicht dieses Überdöver, wo du dich auf ganz Jazz nicht mehr bewegen kannst. Es gab keine Amber Lounge. Gut, die Konzerte waren gut besucht, gab tolle Konzerte wieder, aber da geht natürlich aus der Formel 1 keiner hin. Ich wollte gerne hin. Ich wollte mir definitiv Ava Max am Donnerstag anschauen. Ich hatte Tickets, also so Bändchen bekommen für Shania Twain. Ich wäre sogar zu den Foo Fighters gegangen, aber nichts da. Es war Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und die waren alle echt müde, richtig müde. Du musst dir vorstellen, die fliegen am Sonntagabend, teilweise Montag früh von Vegas ab. Was ich nicht verstanden habe, ist, dass viele tatsächlich für 1,5 Tage literally nach Hause geflogen sind. Und dann von zu Hause 1,5 Tage später nach Abu Dhabi. Das heißt, du hast zwei Zeitumstellungen und das schlaucht exorbitant. Ich kann schon verstehen, die wollten dann halt heim, war ja ein Tripleheader, ne? Aber, und davor war es ja auch schon ganz schön viel. Aber für den Jetlag wäre es besser zu sagen, Vegas, das habe ich ja früher mit Hawaii exorziert, das sind ja auch 12 Stunden Zeitunterschied, aber in die andere Richtung, wäre es besser gewesen, von Vegas direkt nach Abu Dhabi, dort sich sofort auf die Zeit umzustellen, abends, wenn es dunkel wird, noch ein bisschen wach bleiben, dann schlafen gehen und in der Früh da und dann läuft das. Aber ich will den Herren und Damen Teams ja keine Jetlag-Tipps geben, da kennen die sich mindestens besser aus als ich.
Wobei das reisetechnisch schon richtig ist, zumal es ja auch dann wahrscheinlich sogar noch schlauer gewesen wäre, aber jetzt im endgültigen Reich des Reiselateins mit einem Round-the-World-Ticket zu fliegen, sprich also hintenrum von Las Vegas nach Abu Dhabi, denn dann fliegst du nicht ostwärts, sondern
Ja,
westwärts und das ist
ja.
ja immer noch besser in Sachen Zeitverschiebung und Jetlag.
Ja, absolut. Gibt auch immer wieder günstige Angebote. Ich habe schon öfters, bin früher sehr viel mit Round-the-World-Tickets geflogen, als ich noch die Rennen wirklich eins nach dem anderen abgeklappert habe und dann auch hier und da mal gerade in der Pazifikregion oder im Indischen Ozean, also nicht im Ozean, in der Gegend irgendwo am Meer geblieben bin. Das war schon immer cool. Ja, also das kannst du so ein World, aber heutzutage, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, früher haben wir alle zusammen gefeiert, wir haben gearbeitet, wir haben eine gute Zeit gehabt. Wir haben dann auch nach Saisonende als Team zusammen noch oder dazwischen, zwischen den Rennen noch eine Woche Urlaub bekommen, wo wir einfach aufgrund der Reiselogistik nicht mehr heimgeflogen sind, sondern zusammen Urlaub gemacht haben. Das gibt alles nicht mehr. Und wie gesagt, also ich war auf verschiedensten Partys, auch Sonntagabend. Ich war auch unterwegs auf den Yachten und habe mir das angeguckt, neben aller Arbeit. Was cool war, muss ich sagen, war ich positiv überrascht. Wir hatten eine Einladung am Samstagabend auf. Die Formel 1 hat auch dieses MSC Kreuzfahrtschiffe, Dings da, Kreuzfahrtschiffgesellschaft als offiziellen Partner und die haben uns eingeladen. Es gab Buffet im 19., glaube ich, 19. Stockwerk dieses Kreuzfahrtschiffes. Und das Ding ist der Knaller, riesengroß, cooler DJ, Mika Häkkinen ist auch gekommen. War tolle Stimmung, da ging es ein bisschen los, aber auch das war früh zu Ende. Also nicht bis in die Morgenstunden, wie sonst immer Abu Dhabi, sondern früh zu Ende. Und was auch war, das Fahrerlager hat sich unheimlich früh geleert. Abends, zack, bumm, waren alle immer schnell weg.
Es war halt schon tatsächlich ein Schlauch von einer Saison, das muss man sagen. Und dann hinten raus dieser Doppelschlag mit Las Vegas und Abu Dhabi. Das kann ich schon verstehen, dass man nach so vielen Rennen überhaupt und dann nach diesem Triple-Header, also sprich drei Rennen innerhalb von 3 Wochen, dann irgendwann, ich will nicht sagen die Nase voll hat, aber einfach nur tatsächlich erschöpft, ermüdet ist. Heißt aber auch, wenn ich das richtig höre, die einzige Party, das einzige Event, was so richtig gezündet hat, war dann dein Charity-Event zugunsten der Make-A-Wish Foundation, weil es digital ausgerichtet worden ist.
Das digital, ich meine, ganz kurz vorab noch, also Red Bull hat natürlich ein bisschen gefeiert. Ich habe mit den Jungs gesprochen, Mechaniker, die haben gesagt, war sehr schön. Die waren in ihrem Hotel am Swimmingpool und haben da ein paar Drinks zu sich genommen. Und sie haben sich sehr gefreut, dass beide Fahrer auch gekommen sind und auch dort waren. Das fanden sie gut. Es gab die Verabschiedung von Franz Tost in der Teamvilla an der Rennstrecke, aber auch das ging nicht sehr lange. Und ja, meine Charity-Geschichte, die läuft noch bis 19. Dezember auf der offiziellen Formel 1 Versteigerungsplattform F1 Authentics. Ich sag's bewusst auf Deutsch, Authentics auf Englisch, also F1 Authentics mit C. Da gibt es diverse Sachen, die ich über das ganze Jahr, über die Saison gesammelt habe. Zum Beispiel das Gruppenfoto aller Fahrer von dieser Saison mit allen Originalunterschriften. Und jetzt gerade auf dem Weg, ist noch nicht online eingestellt in der Versteigerung, weil es noch richtig schön in Szene gesetzt fotografiert werden muss. Eine Jeroboam-Flasche, also nicht Magnum, sondern nochmal eine Nummer größer. Diese Riesenflasche Ferrari Trento Spumante, ist ja ein Champagner, heißt aber Spumante, habe ich von Ferrari Trento gespendet bekommen für die Versteigerung. Und ich habe so ziemlich alle Unterschriften darauf an diesem Wochenende in Abu Dhabi hingekriegt. Vielen Dank auch an dieser Stelle an meinen Kollegen Gerhard, der mir geholfen hat dabei. Und die werden wir auch noch versteigern. Da melde ich mich dann nochmal.
Klingt auf jeden Fall nach einem sozusagen Must-Have, den man sich da über die Versteigerung sichern kann, denn so eine Riesenpulle mit Spumante, mit allen Autogrammen der Formel 1, die ist tatsächlich nirgendwo käuflich zu erwerben. Die gibt es dann tatsächlich nur bei deiner Charity zugunsten der Make-A-Wish Foundation, also zugunsten von schwerkranken Kindern und ihren Wünschen.
Absolut.
Nach dem Saisonfinale gab es dann noch Testfahrten in der Wüste, wo du sicher auch ein Auge drauf geworfen hast. Ist da noch irgendwas Nennenswertes passiert?
Ja, es gab natürlich einige Young Driver Tests, einige Neulinge, aber ich wollte jetzt kurz nochmal auf Max Verstappen eingehen, bevor wir in die Testfahrten gehen. Der Max Verstappen, der hat jetzt natürlich erstmal sich zurückgezogen. Der hat gesagt, der hat ja auch am Freitag die Trainings nicht gefahren. Da hat er schon die Youngster rangelassen in Abu Dhabi. Und er hat mir gesagt, ich habe ihn gefragt, hat jetzt Max Verstappen 10 Wochen Urlaub? Da hat er gelacht und hat sich wirklich jetzt richtig ausgelassen gelacht und hat gesagt, haha, hast du eine Ahnung? Vielleicht 10 Tage, vielleicht 2 Wochen, da muss ich schon wieder ran. Aber das ist schon gut so. Wir wollen ja auch weiter erfolgreich sein. Und im Prinzip ist es so bei allen, dass die Hauptfahrer eben jetzt so knapp 2 Wochen Ferien haben. Ich denke mal, die, ne, Heiligabend, Weihnachten werden sie dann auch noch mal frei haben, aber vorher geht es noch mal ran, die neuen Autos oder die Autos, die Verbesserungen, alles noch mal überarbeiten. Und was bei den Fahrern ja sowieso die Tatsache ist, wenn die frei haben, dann haben sie nicht frei, sondern dann fangen sie an und trainieren, weil das ja die einzige Zeit ist, wo sie, wie in unserer Zeitschrift, in der Zeitschrift Pitwalk, die Story Fit mit Mick, die wir hatten, wie Mick Schumacher ja auch sagt, das ist die einzige Zeit, wo sie sich wirklich fit machen können. Ne?
Das heißt also, die Winterpause ist denkbar kurz für die Herrenrennfahrer. Wie ist denn das weitere Programm von all diesen Leuten?
Also, wie gesagt, Familie oder irgendwo Urlaub und dann geht's schon wieder weiter mit Arbeiten. Und du hast mich gefragt zum Test. Auch da kann ich dir sagen, also da haben die Teams natürlich sofort wieder gearbeitet und deswegen waren die ganzen Mechaniker und Ingenieure am Sonntagabend so gut wie gar nicht aus. Also da gab es einen ganz frühen Zapfenstreich, weil es ja schon wieder weiterging. Formel-2-Fahrer Ayumu Iwasa, der 22-Jährige, war bei AlphaTauri im Testeinsatz. Japaner und Formel-2-Gesamtvierter dieses Jahr. Bei Williams, der Argentinier Franco Colapinto, 20 Jahre alt, aus Buenos Aires, der war Vierter in der Formel 3 dieses Jahr. Bei Red Bull hatten wir Jack Dennis und Sergio Perez durften noch ein paar Runden drehen. Bei Mercedes Frederik Vesti, der Däne, der mit George Russell gefahren ist. Bei Ferrari fuhr Robert Schwarzmann, auch den kennt man, Carlos Sainz und Charles Leclerc, beide im Einsatz. Also die hatten noch nicht genug. Bei McLaren, der Mexikaner Pato O'Ward, über den haben wir ja schon gesprochen in der Vorschau für Abu Dhabi, und Oscar Piastri. Und Oscar Piastri, würde ich da noch ganz kurz drauf eingehen nachher, der hat mich sehr beeindruckt dieses Jahr. Felipe Drugovic bei Aston Martin und sowohl die beiden Stammfahrer Alonso Stroll. Bei Alpine Jack Doohan, der dritte Australier, den wir im Moment dabei haben. Und eben Zach O'Sullivan war noch bei Williams. Habe ich irgendjemand vergessen? Theo Pourchaire bei Alfa Romeo. Und Pietro Fittipaldi und Oliver Bearman im Haas.
Und du sagst völlig zu Recht, Oscar Piastri, der Australier, McLaren, hätte dich schwer beeindruckt. In der Tat ist der, wenn man mich fragen würde, auch mein Mann des Jahres. Klammern wir mal Max Verstappen und seine absolute Überlegenheit und diejenige des Red Bull aus. So hat Oscar Piastri, glaube ich, doch gezeigt, was der nächste große Herausforderer für Max Verstappen sein könnte, oder besser gesagt, wer das sein könnte. Der hat Lando Norris vielleicht nicht rein statistisch gesehen, aber wenn man genau hinguckt, dann hat Oscar Piastri seinen hochgehandelten McLaren-Teamkollegen Lando Norris doch ja fast schon entzaubert.
Ja, das würde ich definitiv so sagen, wenn du überlegst, Piastri, absoluter Neuling, und überleg mal noch, was das für ein Theater war um diesen Piastri, mit dem Platz, mit dem Cockpit, hat er ihn, hat das nicht, war Alpin-Nachwuchsakademiefahrer, hatte eine wörtliche, mündliche Zusage Alpin gegeben, anscheinend, angeblich, wird gemanagt, zumindest unterstützt, gemanagt von Mark Webber. Und dann legt er eine solche Saison hin. Wer hätte denn am Anfang des Jahres darauf gewettet, dass McLaren überhaupt Punkte einfährt oder viele Punkte einfährt, dass wir die regelmäßig auch gerade gegen Saisonende immer mal wieder auf dem Podium sehen? Da hätte ich keinen Cent drauf gewettet am Anfang der Saison. Und der Piastri, der hat das echt stark gemacht. Lass ich mal ganz kurz gucken, wie viele Punkte er denn am Ende hatte. So, jetzt ist mir hier meine Seite abgehauen. Die Technik funktioniert immer dann nicht, wenn man sie braucht. Oscar Piastri. Also Norris, immerhin noch Rang 6 der Fahrer mit 205 Punkten, aber dicht dran. Naja, gut, so dicht punktemäßig. Oscar Piastri, Rang 9, 97 Punkte. Wenn du aber siehst, dass der die alle gegen Saisonende eingefahren hat, in einer Zeit, an der Norris dann eben eher weniger Punkte eingefahren hat, dann, ja, Hut ab. Ich glaube, der Australier ist für mich der Youngster, der mich dieses Jahr beeindruckt hat.
Ich habe es ja eingangs schon gesagt, Inga, du bist gerade erst zurück aus Abu Dhabi, weil du nicht nur den Young Driver Test verfolgt hast, sondern dich danach auch noch in die Wüste gewagt hast. Teilweise sogar in die Hände oder in die Klauen von Greifvögeln. Was war denn da los?
Stimmt, ich habe einen der ganz berühmten Jagdfalken auf dem Arm halten dürfen, natürlich mit so einem Schutz über der Hand. War erstaunt, wie viel so ein Vogel wiegt und was der für ein wahnsinnig weiches Gefieder hat und wie ruhig der gehalten hat. Ganz gechillt war der liebe Falke. Gott sei Dank, ich hätte sonst Angst gehabt, dass er mir am Ende ein Auge aushackt oder so. Es war ein beeindruckendes Erlebnis. Ich war in der Liwa-Wüste. Die Liwa-Wüste ist etwa 2 Stunden landeinwärts von Abu Dhabi Richtung Saudi-Grenze, aber eben noch in Abu Dhabi, in den Emiraten. Und da ist das Casa Al Serrab an Antara. Da war ich dankenswerterweise, durfte ich da tatsächlich auf Einladung hin, um mir das mal anzuschauen. Die haben einen Infinity Pool, ja, kein Käse, einen Infinity Pool in der Wüste. Du schwimmst quasi irgendwie gefühlt auf die wirklich knallorangefarbenen Sanddünen zu. Da draußen die Wüste ist nicht weiß, die ist orange. Und für alle Freunde von Jim Knopf und Lukas, dem Lokomotivführer, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass Herr Turtur, der Scheinriese, um die Ecke kommt und habe echt gehofft, aber er kam und kam nicht. Dafür habe ich Kamele gesehen, Araberpferde und ich hatte die Gelegenheit, mal Sanddünensurfen auszuprobieren. Ich war auf einer Schaukel auf einer Riesendüne ganz alleine und habe geschaukelt, so mal vor mich hingeschaukelt. Und es war einfach phänomenal, muss ich sagen. Und was mich am meisten beeindruckt hat, gerade nach dem Gewusel und dem ständigen Geräuschen auf der Rennstrecke, Jask, natürlich Geräusche Formel 1, aber auch Partymusik und so weiter und so fort, dauernd Lärm und Licht vor allen Dingen. Abu Dhabi hat gerade, feiert ja jetzt den National Day, den 52. Und da haben sie ein Lichterfest, was ganz, ganz toll ist. Sie haben also ganz viele große Gebäude, Hochhäuser, aber auch Paläste in den Nationalfarben beleuchtet. Also also rot, weiß, grün. Und manchmal ändern die Farben. Das Emirates Palace Hotel hat die Farben geändert. Sah sehr, sehr toll aus. Und dann aber in diese Wüste reinzufahren. Und es war einfach gar kein Licht mehr da. Es war der Mond zu sehen. Es war ein gigantischer Sternenhimmel zu sehen. Und es war einfach still, komplett still.
Ja, und diese Wüste Liwa und die Oase Liwa, die da ja auch liegt, die ist auch allen Pitcast-Hörern, Pitwalk-TV-Streaming-Zuschauern und Pitwalk-Lesern ein Begriff. Denn genau dort ist ein Tag oder sogar 2 Etappen der Abu Dhabi Desert Challenge, eines Laufs zur Marathon-Rallye-Weltmeisterschaft. Und in der Tat, die Dünen dort sind sehr, sehr eindrucksvoll, orange, hoch. Man sagt sogar, die Wüste Liwa und das Terrain der Abu Dhabi Desert Challenge sei zumindest in Sachen Dünenbewältigung schwieriger, härter als die eigentliche Rallye Dakar. Dann haben wir im Schnelldurchlauf das letzte Rennen des Jahres, den großen Preis von Abu Dhabi, abgehakt und analysiert. Und wir gönnen uns jetzt auch ein bisschen Winterpause. Ausgabe 75 der Zeitschrift Pitwalk ist draußen. Das nächste Heft von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, das gibt's dann erst wieder nach der Rallye Dakar und nach dem 24-Stunden-Rennen von Daytona im nächsten Januar. Was nicht heißt, dass ich mich jetzt hinlege und nichts mehr mache. Aber es gibt jede Menge andere Sachen zu tun für dich und auch für mich. Und wir werden sicherlich in absehbarer Zeit wieder mal reden und auch über Neuigkeiten aus dem Formel-1-Zirkus austauschen. Danke, dass du das ganze Jahr über, trotz der vielen, vielen Rennen und Verpflichtungen, immer für uns da warst und immer mit einem wachen Auge die Formel 1 verfolgt hast, Inga Stracke. Und wir hören uns bald wieder. Danke auch allen da draußen am Telefon, am Handy, am Computer fürs eifrige Hören, Liken und Teilen unserer Pitcast-Reihe. Und auch euch sei gesagt, das war nun nicht der letzte Pitcast des Jahres, es war nur der letzte Formel 1 Pitcast. Wir schwenken schon bald um zum nächsten großen Schwerpunktthema, zum Marathon-Rallye-Sport und zur Rallye Dakar. Da gibt es noch Anfang Dezember den nächsten Podcast aus der Pitcast-Reihe mit exklusiven Interviews der deutschen Teilnehmer, die bei der Rallye Dakar mitfahren werden. Bis dahin, tschüss, freut euch schon mal drauf und viel Spaß bei der Lektüre der 180 Seiten von Pitwalk, Ausgabe 75. Bis bald, euer Norbert Ockenga.